Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Homo sapiens, der weise, kluge, vernünftige Mensch. Das ist die lateinische Bezeichnung für unsere Art und sie unterscheidet uns Menschen von allen anderen Arten des Tierreiches, denn sie verweist auf unser Bewusstsein und auf unsere kognitiven und intellektuellen Fähigkeiten. Im 21. Jahrhundert scheint aus diesem Homo sapiens nun immer mehr der Homo digitalis zu werden und mit dem beschäftigt sich der Psychotherapeut und Buchautor Johannes Hepp. Herzlich willkommen.
Grüße Sie.
Was genau macht diesen Homo digitalis aus?
Wir sind natürlich nach wie vor der Homo sapiens und die ganzen digitalen Technologien haben uns nicht in unserem Wesen verändert. Aber sie belasten uns. Und wie ich da ja auch im Buch die 21 Neurosen beschreibe, sind es unterschiedliche Aspekte, die doch in meiner Praxis und bei meinen Patienten und Patientinnen doch zu zunehmend mehr Belastungen führen, würde ich sagen.
Und Belastung ist ein gutes Stichwort, denn über die Psyche des Homo digitalis und die besonderen Herausforderungen in einem immer mehr vom Internet bestimmten Leben sprechen wir heute hier im HR1 Talk. Und ich freue mich drauf.
Ich ja.
HR1.
Genau meins.
Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der stetigen Weiterentwicklung und sie ist eine Geschichte der bahnbrechenden Entdeckungen, aber auch eine Geschichte der großen Kränkungen, sagt der Psychotherapeut Johannes Hepp. Warum Kränkungen?
Also das stammt von Sigmund Freud, der hatte geschrieben, dass die erste große Kränkung der Menschheit durch Kopernikus passiert sei, also die Erde ist nicht im Zentrum mit dem Menschen auf der Erde des Universums. Danach wäre dann Charles Darwin gekommen und hätte uns erklärt, wir sind nur etwas höher entwickelte Affen. Und dann in all seiner Unbescheidenheit sei Sigmund Freud gekommen und hat dann noch erklärt, wir wären noch nicht mal Herren im eigenen Haus, wie er das genannt hat. Also die Triebe und Begierden und unbewussten Fantasien würden uns nur vor sich hertreiben und wir bildeten uns nur ein, vernünftig zu handeln. Aber in den allerseltensten Fällen würden wir auch tun, was wir uns irgendwann mal willentlich vorgenommen hätten. Und im Buch füge ich dann noch eine vierte Kränkung hinzu. Unser Handy kann mehr als wir.
Ist das die heftigste Kränkung eigentlich?
Ja, eigentlich sind diese Kränkungen Steigerungen. Ja, wenn die Erde jetzt nicht im Zentrum des Universums ist, das finde ich jetzt noch nicht so kränkend. Aber wenn nur mein Handy weiß, wie ich hierher finde, auf der Fahrt hierher habe ich mich erwischt dabei, dass oben ganz groß stand Frankfurt rechts raus.
Und Sie haben es nicht geglaubt.
Nein, und ich habe trotzdem noch mal auf dem Smartphone mich rückversichert. Ja? Also als könnte ich jetzt nicht Schilder lesen mehr sozusagen. Und traue mir dann nicht da einfach, das hat mich richtig geärgert.
Und ist das jetzt eigentlich eher eine Bedrohung oder kann das genauso gut eine Chance sein, dass die digitale Welt irgendwann mal so überbordend auch in unserem Leben ist?
Wir leben in einer Kultur der Virtualisierung. Und die ist immer schneller voranschreitend. Einher damit geht ein Rückgang von analogen, echten Kontakten und Begegnungen sozusagen, ja. Und psychisch bekommt uns das nicht, ja. Eine fast rein virtuelle Welt. Also Sie können eine Woche in Ihrer Wohnung bleiben und dann kommt ab und zu der Lieferdienst. Aber ansonsten sind Sie nur mit dem Bildschirm als Fenster zur Außenwelt zugange. Und das entspricht uns nicht als altes Rudeltier. Ja, also alle Menschenaffen sind Rudeltiere, die meisten Säugetiere sowieso. Und wir müssen das Rudel spüren, wir müssen es erleben, wir müssen unsere Sinne erleben. Und nur so können wir uns dann psychisch gesund entwickeln.
Und was genau das für uns bedeutet, darüber reden wir im HR1 Talk mit Johannes Hepp. Wir kommunizieren online, wir kaufen online, wir googeln, wir tindern, wir chatten, wir gamen, wir konferieren, streamen, fotografieren, navigieren, recherchieren, kurzum, wir leben immer mehr im Netz. Alles, was wir dazu brauchen, ist unser kleiner persönlicher Taschencomputer namens Smartphone. Johannes Hepp befasst sich als Psychotherapeut intensiv mit den Folgen dieses digitalen Lebens. Herr Hepp, kommen Sie eigentlich noch einen ganzen Tag ohne Smartphone aus?
Ja. Also ich nehme auch nicht ab, ja, sondern in der Regel muss man mir drauf sprechen und wenn mir das dann in den Kram passt, in der Praxis natürlich sowieso und so weiter, dann rufe ich zurück. Im Urlaub nutze ich es eigentlich gar nicht.
Okay, und es liegt auch beim Essen irgendwie ganz weit weg.
Ich habe das lautlos, ich vergesse das sogar, wo das ist. Und ich bemühe mich, ich habe zum Beispiel noch so einen Timer, wo ich dann mit der Hand reinschreibe, wenn mir irgendein Gedanken kommt, kann ich den da auch noch und so. Und das erholt mich. Also im Gegensatz zu diesem Bildschirm gucken und da mit dem Finger rummachen.
Da zählen Sie aber inzwischen wahrscheinlich fast schon eher zur Minderheit. Wie groß ist denn die Gefahr, dass wir durch die digitale Welt, die ja auch ein unheimliches Suchtpotenzial hat, den Bezug zum echten Leben verlieren?
Die Gefahr ist groß. Und das ist ja alles noch nicht lange her, dass 2007 erst das iPhone erfunden wurde und auf den Markt kam und so weiter. Ja. Das ist gerade mal 15 Jahre her und ich sehe das auch an meinen Kindern. Die können sich eine Welt ohne gar nicht vorstellen.
Sie haben eben eingangs schon mal gesagt, wir sind ja immer noch der Homo sapiens und der bleiben wir eigentlich auch. Und trotzdem meine Frage, verändert uns das? Verändert das unsere Psyche? Verändert das unsere Persönlichkeit? Oder sind wir da im tiefsten Inneren doch resilient?
Ja, der eine mehr als die andere und umgekehrt, ja. Und jeder muss so ein bisschen gucken. Wir haben alle woanders unsere Schwachstellen, wo wir dann empfänglicher sind. Bei der einen Patientin Social Media, Instagram mit einer Vergleichssucht. Ein anderer Patient hatte eine Pornosucht. Die andere hat eine Dating-Neurose und will verliebt sein ins Verliebtsein, ohne je anzukommen. Und die Big Data-Konzerne wissen genau, wer wo neurotisch ist und durch was Microtargeting genannt nochmal neurotischer gemacht werden kann. Weil mit dem neurotischen und dem süchtigen User wird am meisten Geld verdient.
Und auch darüber sprechen wir heute noch, über die Manipulationsmöglichkeiten in der digitalen Welt mit dem Psychotherapeuten Johannes Hepp.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und dem Psychotherapeuten Johannes Hepp, der sich mit den Folgen der digitalen Technologie für unsere Gesellschaft befasst. Herr Hepp, künstliche Intelligenz ist da ein ganz wichtiges Stichwort. Die entwickelt sich immer schneller, die kann immer mehr. Sogar die Musik großer Komponisten kann sie reproduzieren ohne weiteres. Und ein Ergebnis davon haben Sie auf Ihrem Smartphone, im Stil nämlich von Johann Sebastian Bach, komplett computergeneriert.
Genau, also ich habe da zunächst bei Yuval Harari, einem israelischen Universalhistoriker, gelesen über diese neue Software, die einen Bach neu komponiert hätte, sodass auch Experten des Barocks den Fake Bach nicht vom Original hätten unterscheiden können. Und dann habe ich es mir dann in meine Playlist geladen. Also das heißt dann, The Artist is from Computer Generated Music, ist also der Bandname sozusagen. Und jetzt mischt die sich halt immer mal wieder rein. Und ich bilde mir natürlich ein, dass ich das sofort...
Selbstverständlich.
Also diese Seelenlosigkeit, ja. Also,
das spüren,
aber
ja.
Ich weiß ja natürlich inzwischen auch, ja, welche Songs das sind und ja, so. Und dann hat mein Smartphone DJ für mich All Along the Watchtower die reinste Erholung.
Und es ist menschengemacht und handgemacht und
genau,
ganz.
Da ist auch eine Biografie
anders
drin und Herzblut und
eine Seele.
Kunst eben. Ja. Und Kunst kann die KI noch nicht.
Und genau das hören wir jetzt. Jimi Hendrix, das Echte, das Handgemachte, das mit Seele. All Along the Watchtower.
Kept the view while all the women came and went.
Die Psyche des Homo Digitalis, so heißt das Buch des Münchner Psychotherapeuten Johannes Hepp. Und er beschreibt darin 21 Neurosen, die uns im 21. Jahrhundert herausfordern. Warum ausgerechnet 21? Weil das so gut zum Jahrhundert passt oder aus anderen Gründen?
Ja, also ich habe es ja in drei große Themenbereiche und Teile aufgegliedert. Liebe, Arbeit, Sinn und habe dann sozusagen jeweils die 7 wichtigsten Neurosen zu diesen drei großen Themengebieten. Wollte aber schon auch eben so ein Gesellschaftspanorama, Sozialanalyse sozusagen da auch liefern. Und so sind es dann 3x7 geworden, genau.
Neurosen sind Parasiten und wir Menschen ihr Wirt. Das schreiben Sie in der Ode an die Neurose. Was heißt das?
Dass wir unheimlich viel Energie an die Neurosen verlieren. Ja, also da werden wir ausgesogen wie von einem Parasiten. Weil wir dann immer mehr Energie, Kraft und Zeit und Gedanken und so weiter aufbringen müssen, um die Neurose, zum Beispiel eine Angstneurose, dann noch irgendwie im Griff halten zu können. Über Abwehrmechanismen, nennen wir das psychoanalytisch, gibt es unterschiedliche. Und die sollen eigentlich die Neurose besänftigen, dass wir als Wirt sozusagen den Parasiten möglichst wenig spüren.
Wann genau laufen Menschen eigentlich Gefahr, neurotisch zu werden, beziehungsweise sowas zu entwickeln?
Also der Kern der Neurose ist die Maßlosigkeit. Wenn ich ein Hypochonder bin, dann habe ich maßlose Angst vor Krankheiten sozusagen. Ja. Oder ich kann eine Profilneurose haben.
Geltungssucht.
Genau, also eine Abhängigkeit von meinem Online-Profil, von meiner Außendarstellung und Außenwahrnehmung meines Profils. Wie viel Likes, wie viel Dislikes und so weiter. Und umso ausgeprägter das ist, umso ausgeprägter wird dann die Neurose.
Um welche dieser 21 Neurosen würden Sie sagen, ist die schwierigste, die problematischste?
Also gesellschaftlich würde ich schon die extremistische Neurose und digitale Propaganda, die Verschwörungsmythen, die Ideen, ist ja nicht lange her mit der Pandemie und so weiter, also eine Vorstellung, dass ein Bill Gates uns den Virus überhaupt fabriziert hätte und über die Impfinjektion uns Mikrochips einverleiben wollte und würde und so weiter. Eine absurde Idee von einem Andrew Wakefield, einem britischen Arzt, überführter Kurpfuscher, der so einen Wahnsinn weltweit verbreiten kann. Das ist halt der Unterschied. Ja, Kurpfuscher gab es immer.
Aber jetzt haben sie auch das Vehikel dafür.
Genau.
Die Neurosen des 21. Jahrhunderts in einer sich immer schneller digitalisierenden Welt. Der Psychotherapeut Johannes Hepp heute hier im HR1 Talk. Es braucht gerade mal 70 Likes im Internet, um ein komplettes Persönlichkeitsprofil zu erstellen und es für seine Zwecke zu nutzen. Wer Daten hat, hat Macht und die Möglichkeit zur Kontrolle. Johannes Hepp, Psychotherapeut und Buchautor. Wie sehr man über Datenkontrolle, auch Kontrolle über Menschen erlangen kann, das sehen wir aktuell in China. Vor allem in der Pandemie haben wir das verfolgen können. Das Land ist weit vorangeschritten auf dem Weg zum totalen Überwachungsstaat. Ist das auch ein Blick in unser aller Zukunft?
Nicht, wenn wir eine Demokratie bleiben. Und da ist natürlich ein Verfassungsgericht und das demokratische Bollwerk eigentlich das Einzige, was sie dem dann entgegenhalten können.
Wir in Deutschland diskutieren ja sehr viel über Datenschutz und mehr Sicherheit im Netz. Die größte Sicherheit, die wäre natürlich gar nicht mehr digital unterwegs zu sein. Aber diese Rolle rückwärts ist ja eigentlich so nicht mehr möglich. Oder ist sie das in Teilen doch?
Ja, in aller Konsequenz nicht. Und wenn Sie Selbstständige oder Künstler sind, kommen Sie heutzutage nicht mehr klar fast, wenn Sie nicht da Werbung für sich machen auf sozialen Netzwerken und so weiter. Aber wir sollten ganz aktiv entscheiden, was wir von uns zeigen und wie viel und wann. Und nicht, dass wir bestimmt werden, sondern wir bestimmen, wir gestalten das. Wie einen choreografierten Bühnenauftritt und so weiter.
Aber dazu müssen wir ja ein Bewusstsein entwickeln, wir müssen Einschätzungsvermögen haben und wir müssen eigentlich in der Konsequenz das erstmal lernen. Das heißt, wir bräuchten vernünftige Medienerziehung in der Schule.
Ja, dafür habe ich mein Buch geschrieben.
Dafür, dass es alle Lehrkräfte lesen.
Nein, ich würde da auch dann in Schulen gerne gehen und so. Das sehe ich als ganz entscheidend wichtig an. Aber erstmal muss man sich überhaupt über diese Zusammenhänge bewusst werden. Mhm. Und damit wollte ich ein Bewusstsein schaffen mit dem Buch sozusagen.
Na, haben wir da was versäumt oder ist diese Entwicklung so schnell über uns gekommen, also diese digitale Entwicklung, dass wir da erstmal hinterher galoppieren mussten?
Ja, also ich würde so das erste Jahrzehnt würde ich als so die Phase der Totalnaivität sehen, ja, gesellschaftlich. Also erstmal haben alle alles irgendwie benutzt. Aber dann in den letzten 10 Jahren hat sich dann schon viel getan. Im Vergleich zu den Nullerjahren nach Assange, nach Snowden und jetzt Frances Haugen, die wichtige Whistleblowerin für die sozialen Netzwerke.
Facebook in dem Zusammenhang.
Ja, Facebook, Meta inzwischen. Die hat ja nur veröffentlicht, was Meta selbst an Studien in Auftrag gegeben hatte. Das war sozusagen das Intranet, das sie dann da veröffentlicht hat.
Johannes Hepp, Therapeut und Buchautor, heute im hr1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
Die Welt des Internets ist auch eine Welt der Social-Media-Kanäle. Und der Mann, der heute bei uns zu Gast ist, behandelt Menschen, die damit nicht mehr gut klarkommen. Und dabei hat er sich aber selbst weitgehend von diesen Plattformen zurückgezogen. Johannes Hepp, Psychologe und Buchautor. Was war der Grund, warum Sie, ich glaube, alle Ihre Accounts gelöscht haben? Oder gibt es noch einen?
Nee, dann hatte ich nur so zwischenzeitlich, habe ich mich ohne Bild bei Instagram angemeldet, um da entsprechend recherchieren zu können, aber ich selber unterhalte keinen mehr.
Aber kann man dann eben auch noch ein Gefühl dafür haben, wie es den Leuten geht und wie die genaue Problematik ist, wenn die zu Ihnen kommen in die Praxis und sie haben ein Problem mit ihrem Umgang mit Social Media? Haben Sie da noch noch eine Verbindung dazu? Die haben Sie ja jetzt gekappt.
Ja. Nee, ich habe schon lang genug mitgemischt, um die Zusammenhänge da noch zu verstehen. Sonst lasse ich es mir auch zeigen. Also ich lasse mir auch sowieso beispielsweise, wenn die dann auf Tinder gehen, um dann endlich nicht mehr den gleichen Typ zu angeln, ja, unter dem man schon 10-mal gelitten hat, sondern da soll sich endlich mal was verändern. Dann bitte ich die, sich neben mich zu setzen und dann sollen die neben mir wischen und laut denken und sagen, warum sie jetzt jemanden nach links oder nach rechts wischen und warum. Aber dann wird einem eigentlich klar, wonach man da sucht oder suchen sollte eher oder was auch Äußerlichkeiten sind, auf die leichter zu verzichten ist. Und so ist das auch ein Bewusstwerdungsprozess.
Wir beide füllen gleich einen ganz analogen hr1-Fragebogen aus und ich freue mich drauf. Der hr1 Talk heute mit Johannes Hepp, Psychologe und Buchautor, der auch mal Philosophie studiert hat und zwar im Kongo. Herr Hepp, warum ausgerechnet da?
Weil ich nach dem Zivildienst in Makua mitgeholfen habe, eine Missionsstation wieder aufzubauen und nach einer Weile dann, als ich ausreichend Französisch konnte, in Brazzaville das Studium begonnen habe.
Wir beide füllen jetzt den hr1 Fragebogen aus. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Ja? Mein schönstes Privileg als Therapeut ist,
dass sich so viele Menschen mir anvertrauen und öffnen.
Mich bringt es auf die Palme, wenn?
Wenn echte Ungerechtigkeit passiert.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Das weiß ich nicht mehr. Ich muss auch zugeben, dass wenn ich im Supermarkt einkaufe, ich mir den Luxus gönne, nicht auf die Preise zu gucken.
Glücklich, wer das kann.
Ja, dann genieße ich das, sonst macht mir das keinen Spaß.
Peinlich war mir zuletzt.
Peinlich war mir zuletzt.
Oder ist einem Psychotherapeuten eigentlich nichts peinlich?
Doch ständig. Peinlich war mir, dass ich mich in der Praxis krass verschätzt habe bei einem Patienten, den ich nur über Skype kennengelernt hatte. Und dann einige Wochen später kam die Ex-Ehefrau, die sich also mittlerweile von demjenigen getrennt hatte und hat mir dann die wahre Geschichte erzählt. Und da würde ich mir zum Beispiel auch einbilden, dass in persona mir solche Fehltritte so zumindest bisher nicht...
Das ist wieder ein Plädoyer dafür, dass man sich persönlich begegnen muss.
Dann doch mehr.
Mein Smartphone bedeutet mir...
Ein Werkzeug.
Bereut habe ich...
Dass ich nicht früher schon geschrieben habe.
Das Schwierige an der Demokratie ist...
Dass sie sehr anstrengend ist und immer wieder von Neuem erkämpft werden muss.
Analog oder digital?
Je nachdem, was gerade besser passt.
Zufrieden bin ich erst, wenn...
Wenn ich alles gegeben habe, das ich geben kann.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
Unten rechts steht ein Bild von mir.
Aha.
Ja, das ist ein bisschen ein perverses Motiv. Also meine Frau meinte, ich soll es am besten dahin machen.
Okay, ich verstehe. Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Also das Letzte... Glaube ich, was ich geklaut habe, wo ich mich noch klar dran erinnern kann. Das ist aber schon eine Weile her, da war ich so 12 oder so 11. Da habe ich in Mainz diese Wundertüten abgegriffelt und hatte also nur 20 Pfennige für eine. Und dann habe ich mir also vorgestellt, was da wohl drin ist. Und konnte mich zwischen zweien einfach nicht entscheiden und habe dann eine unter meinen Pulli gesteckt und bin mit der anderen vor zur Kasse gegangen. Und dann hat die Kassiererin gemeint, ja, du willst dir die Wundertüte unterm Pulli nicht bezahlen oder was? Und dann bin ich völlig versteinert. Ja.
Okay.
Hat man mich dann laufen lassen.
Das scheint aber offenbar ja heilsam gewesen zu sein.
Genau, also da hatte ich einen Schutzengel an der Kasse sozusagen. Ja.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Johannes Hepp, heute zu Gast im hr1-Talk. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Die digitale Welt ist voll von Plattformen, auf denen wir uns mitteilen und uns präsentieren. Plattformen, die im schlimmsten Fall allerdings zu einem digitalen Scheiterhaufen werden können, schreibt Johannes Hepp in seinem Buch Die Psyche des Homo Digitalis. Herr Hepp, ist Social Media eigentlich im Grunde auch nichts anderes als der mittelalterliche Marktplatz, auf dem Menschen sich zur Schau stellen, am Schandpfahl stehen oder ja sogar hingerichtet werden unter dem Gejohle der Menge? Ist es nicht genau das, nur digital?
Ja, nur dass die ganze Welt mitschaut und mitwirft und es nicht erlischt. Ja, das Internet vergisst nichts, wir Menschen das meiste. Und diese Verleumdungen, die bleiben dann ja als Google-Suchbegriffe. Also
Sie sprechen in dem Zusammenhang auch von einer Adelung des Angebens. Das heißt, wer am besten prahlen, wer am besten blenden, wer sich am besten produzieren kann, der hat auch am ehesten Erfolg?
Ja, Jérôme Lanier, der Computerwissenschaftler, spricht von Digitalwirtschaft geht nach Aufmerksamkeit. Und wenn Aufmerksamkeit das Einzige ist, um das alle ringen, dann gewinnt das größte Arschloch die größte Aufmerksamkeit.
Warum, frage ich mich immer, lassen sich andere Menschen blenden? Warum sehen die nicht dahinter? Warum gibt es Leute, die dahinter sehen können und die das sehen, dieses Profilneurotische, dieses Aufgeblasene, dieses Blenderische? Und warum tun so viele andere nicht?
Das Problem am Netz ist, sie können nichts überprüfen. Ja, das ist ja auch das Problem der Vergleichssüchte auf Instagram und so weiter. Sie wissen nicht, ist das ein Filter oder sind die Beine tatsächlich so lang?
Was können wir tun, damit soziale Medien nicht zu asozialen Medien verkommen? Ist die einzige Chance eigentlich so zu machen wie Sie, nämlich einfach rauszugehen, Accounts löschen und wieder ins echte Leben zurückkehren?
Erstmal mein Buch lesen.
Aha.
Ja, um sich dann den Zusammenhängen bewusst zu werden. Ja, also wir sind schon in so einem Bewusstwerdungsprozess, der muss aber wirklich die breite Masse der Gesellschaft erreichen. Ich glaube, wir können uns das nicht erlauben, da weiterhin naiv mit umzugehen. Sonst verlieren wir die letzten Demokratien auch noch. Und das nächste ist, wir brauchen immer bessere, effektivere Gesetze und Reglementierungen. Vor 100 Jahren, erreichten die Autos erstmalig in Masse die Straßen in den Städten und so weiter. Und es gab noch keine Verkehrsregeln. Und hätten wir bis heute keine eingeführt, dann wären unglaublich viele unter die Räder gekommen. Und so dieses wild drauf losfahren, so ist das Gleiche im Internetverkehr, der ja jetzt überhaupt erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen ist. Und da braucht es dann immer detailliertere, wirksamere Regeln.
HR1 Talk
mit Marion Kucheni und dem Psychotherapeuten Johannes Hepp, der in seiner beruflichen Karriere auch mal eine Zeit lang in Buenos Aires gearbeitet hat, als freischaffender Künstler. Herr Hepp, was war denn Ihre Kunst?
Fotografie.
Was haben Sie fotografiert?
Terrororte. Eine Topografie des Terrors. Ich bin zu Orten gereist und habe da 360-Grad-Panoramen gemacht, wo davor ein Terroranschlag stattgefunden hatte.
Okay, war das nicht auch ein bisschen gefährlich?
Einmal bin ich in Tel Aviv gelandet und war dann wirklich direkt in der Nacht, als ich da ankam, fand der Terroranschlag statt. Danach hat mich dann der Mossad verfolgt. Auf der Straße stand jemand, wirklich im Trenchcoat, und hat den normalen Flughafenbus aufgehalten. Ging rein bis zu meinem Sitz hinten und hat nur gemeint, ja, hier aufstehen, mitgehen. Und dann kam ich auf einen Pickup-Truck und dann in ein Haus in der Pampa. Und da wurde ich dann also auf den Kopf gestellt. Und dann hat man mich direkt aufs Rollfeld gefahren und der ganze Flieger hat mich dazusteigen sehen. Und als ich dann zu meinem Sitz gegangen bin, haben die mich alle angeguckt. Also was für ein Terrorist lassen die denn da jetzt noch mitfliegen sozusagen?
Und Sie wissen bis heute nicht, was der genaue Grund gewesen ist?
Doch, dass ich eben da direkt an dem Anschlagsort Mike's Place, das war so eine Bar, da war und fotografiert
habe. Die Kameras gezückt.
Und danach bin ich in den Gazastreifen.
Ah, so.
Und
okay.
Das hat mich verdächtig gemacht, weil die, die den Anschlag verübt haben, das waren Briten gewesen.
Mhm. Dann doch lieber friedliche Psychotherapie.
Inzwischen, genau, ja.
Wir beamen uns jetzt auf jeden Fall nochmal zurück an die Ufer des Rio de Plata zu Coldplay live in Buenos Aires. Das ist Wunschmusik für Johannes.
Mein schönstes Konzert.
Fix You. Schöne neue Welt und 1984. Diese beiden Zukunftsvisionen in Romanform von Aldous Huxley und George Orwell stammen aus den Jahren 1932 und 1949 und sie erzählen von totaler Überwachung und von Manipulation durch allwissende Regime und von gläsernen Menschen, über die der Staat alles weiß. Johannes Hepp befasst sich als Psychotherapeut mit den Folgen des digitalen Wandels für unsere Gesellschaft und unsere Seele. Herr Hepp, sind wir inzwischen eigentlich nicht schon längst in dieser düsteren Zukunft angekommen?
Ja, wir sind in Huxleys schöne neue Welt angekommen und wir sind nicht in Orwells 1984 angekommen. Ja, das wäre so das sowjetkommunistisch-stalinistische System, ja, im Extrem und so weiter, sondern wir sind in einer Bonbon-Welt angekommen, wie die schöne neue Welt bei Huxley und wo es auch darum geht, wie wir die Dinge erleben. Und auch bei Huxley machen die das alles freiwillig.
Aber ja, sie werden klassifiziert und wer versucht, genau, auszubrechen, genau, der
totale,
hat gelitten. Ja.
Mhm. Totalitäre Überwachungsdiktatur, klar, wie das auch jetzt genau so in China über das Bonitätssystem. Der Staat bewertet seine Bürger sozusagen, jeder kriegt ein Score, guter Mensch, Freigeist, Dissident und so weiter. Und die werden dann Belohnung und Bestrafung, Zuckerbrot und Peitsche, so wird dann dieses ganze Land auf Spur gebracht.
Und es gibt natürlich unzählige Manipulationsmöglichkeiten. Wir haben eben schon von Fake News gesprochen, Verschwörungstheorien, die verbreitet werden können. Deepfake-Technologien, die also Dinge wie echt aussehen lassen.
Kann man auf YouTube sich Donald Trump anschauen, wie er ein Kinderbuch gemalt haben will und ganz nett die Weihnachtsgeschichte erzählt und so weiter. Und ja, also so harmlos wirkte er noch nie.
Alles ein großer digitaler Fake. Lässt sich das überhaupt noch aufhalten?
Aufhalten konnten wir noch nie solche Technologie. Und es war auch immer schon so, dass es um die Nutzung geht. Wie nutze ich etwas? Wir müssen uns eben der Dinge bewusster werden und vorsichtiger, behutsamer uns kennen, um unsere Schwachstellen wissen und dann schauen, dass wir die Technik nutzen und wir nicht von der Technik benutzt werden.
Wo ist das Ende dieser Entwicklung? Werden wir irgendwann alle zu Menschmaschinen, wenn es ganz schief läuft, zu Cyborgs, also mit möglicherweise digitalen Implantaten, die mehr im Internet leben als in der realen Welt?
Ja, so stellt sich das Mark Zuckerberg mit seiner Metaverse-Welt ja vor. Ja, dass sie also Augmented Reality, nicht nur Virtual Reality, sondern eine verbesserte Welt. Und sie müssen diese Kunstwelt, die virtuelle, kaum mehr verlassen, außer essen und schlafen. Ja, sonst eigentlich nichts. Und diese Welt ist natürlich viel bunter und netter und niedlicher als die immer grauer, mühsamer, gefühlt werdende reale Welt und so weiter. Und dann lösen wir nur Scheinprobleme. Und die Welt, weiß Gott, braucht dringende Lösungen und echtes gesellschaftliches Engagement. Und wir können es uns eigentlich nicht leisten, in virtuelle Welten abzudriften und die Zeit zu verdatteln.
Der Blick in die digitale Zukunft mit Johannes Hepp, Autor des Buches Die Psyche des Homo Digitalis, heute zu Gast hier im HR1 Talk. Wir leben in einer Welt der digitalen Transformationen und dieser Wandel vollzieht sich rasanter als jede andere Entwicklung in der Menschheitsgeschichte bislang. All unsere Lebensbereiche sind davon berührt und durchdrungen und die große Frage, Johannes Hepp, Psychotherapeut, wie kommen wir heil dadurch? Wie bleiben wir gesund und stabil an Leib und Geist und Seele?
Mehr umarmen, weniger chatten. Echte Begegnungen, erkunden, Erfahrungen wagen, eigenständig denken, herausfinden. Nicht jede kleine Pause mit Daten und Bits und Bytes füllen. Langeweile auch erstmal ertragen und aushalten. Die Sinnhaftigkeit meines Tuns erstmal in Frage stellen auch und schauen, was entsteht. Im Grunde die alten großen Herausforderungen. Lieben lernen, Vertrauen lernen und selbstwirksamer wieder werden. Ein großes Problem ist ja auch, dass das unser Selbstwertgefühl untergräbt. Ja.
Aber all das, was Sie jetzt beschrieben haben, das müssen wir auch wollen, weil einfach ist es nicht, denn das Suchtpotenzial der digitalen Welt ist hoch.
Genau, und die Human Engineers nennen die sich ja im Silicon Valley, meine Psychologen-Kollegen, die Hochdotierten, ja, die tunen die ganze Zeit, um das noch effektiver zu machen, noch süchtig machender, noch gezielter meine Neurose erst über Data Mining zu analysieren und dann Micro-Targeting, also das exakte weitere, entfachen.
Also wir brauchen eigentlich im Grunde eine große Gegenbewegung und gesetzliche Regelungen.
Dazu kann ich nur ermutigen.
Lieber Herr Hepp, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann auch was ganz Kleines sein, Zitat, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, ganz wie Sie mögen.
Dürfte ich das Ende von meinem Gedicht aus dem Buch vorlesen?
Bitte.
Nicht auf die Rüstung der Neurosen, sondern auf uns selber zu bauen. Ehrlich, nackt und ohne Posen. Und wir sollten mehr lebenserprobten Realismus wagen. Weniger tun und häufiger sein. Einfach hier bei mir, einfach hier bei dir. Mit etwas gestern, sehr viel jetzt. Und ein wenig morgen.
Johannes Hepp, herzlichen Dank.
Gerne, danke.
Und unseren HR1 Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
HR1, genau meins.